Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Grundeinkommen. Wie könnte unser Leben aussehen, wenn es so etwas gäbe? Und wir haben vorhin schon gehört, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens geht einher mit dem Gedanken, das Steuersystem radikal zu vereinfachen. Jeder würde einen bestimmten Betrag, der zum Leben notwendig ist, erhalten und könnte dann selbst entscheiden, was er machen will. Also zum Beispiel, ob und was er arbeiten möchte. Einer der prominentesten Streiter für das Grundeinkommen ist Götz Werner. Der Unternehmer, der in den 70er Jahren die Drogeriekette DM gegründet hat, setzt sich seit Jahren ein für die Idee des Grundeinkommens. Und mein Kollege Christian Bollert hat mit ihm gesprochen.
Schönen guten Tag, Herr Werner.
Guten Tag, Herr Bollert.
Ihrem Modell gemäß würde sich ja der Wert von Arbeit oder vielleicht auch der Wert des Menschen nicht mehr am Lohn bemessen. Ist das eine Garantie für ein würdevolles Leben aller Menschen?
Ja, das bedingungslose Grundeinkommen schafft dem Menschen eine Sicherheit, dass er ein Einkommen hat, von dem er bescheiden, aber menschenwürdig leben kann. Das wird sehr, sehr viele Veränderungen haben in unserer Gesellschaft.
Und welche denn zum Beispiel?
Ja, dass die Menschen nicht mehr zwingend darauf angewiesen sind, irgendeine Arbeit zu machen, sondern dass sie die Arbeit machen können, dass sie da hinzuverdienen können, wo sie meinen, das macht einen Sinn. Ne?
Ist die Arbeit, wie wir sie heute kennen, denn würdelos aus Ihrer Sicht?
Würdelos wollte ich damit nicht sagen, aber viele Menschen machen die Arbeit, weil sie das Einkommen brauchen und nicht, weil sie die Arbeit an sich als sinnstiftend empfinden. Und dieses Sollen, ne, dass wir arbeiten sollen, um zu einem Einkommen zu kommen, das würde sich wandeln in ein Wollen, weil wir die Arbeit, die wir machen, auch wirklich schätzen und auch dort unsere Wertschätzung finden.
Wollen denn die Menschen wirklich alle arbeiten?
Selbstverständlich, der Mensch kann gar nicht ohne Arbeit auskommen. Der Mensch braucht die Arbeit, um sich als Mensch überhaupt identifizieren zu können. Ne? Die Arbeit braucht der Mensch, um über sich hinaus wachsen zu können. Das Einkommen braucht er, um sein Leben, sein Dasein sicherstellen zu können.
Und Sie sagen, wenn das bedingungslose Grundeinkommen da wäre, würden die Menschen nur noch das machen, worauf sie wirklich Lust hätten?
Nein, nicht wo sie Lust hätten, sondern wo sie einen Sinn drin finden. Nicht alles, was ich mache, ist meiner Lust begründet, sondern ist begründet in dem Interesse am anderen. Also eine Mutter zum Beispiel macht viel Arbeit, wo sie eigentlich keine Lust drauf hat, aber sie macht es aus Liebe zu ihrer Familie und sieht darin einen Sinn.
Das heißt, aus Ihrer Sicht würden dann wahrscheinlich auch soziale Projekte oder gemeinnützige Vereine vielleicht mehr Zulauf bekommen?
Viel mehr. Wir hätten viel mehr Möglichkeiten, diese Art von Arbeit, also die Kulturarbeit zu fördern. Familienarbeit, Kunst, Fürsorge, all diese Tätigkeiten, wo wir heute meinen, wir könnten es uns nicht leisten, die werden dann plötzlich möglich. Und dieser ganze Bereich, der heute ehrenamtlich geht, der könnte auch ganz anders in Angriff genommen werden.
Jetzt sagen Sie es selbst, viele sagen, wir können uns das heute nicht leisten. Die große Frage steht ja auch bei Ihrer Vision, sage ich mal. Ist denn das überhaupt finanzierbar, sagen ja einige?
Ja, finanzierbar ist es natürlich, weil wir genügend Güter und Dienstleistungen hervorbringen, um die Menschen zu versorgen. Und solange wir das tun, wir leben ja nicht vom Geld, sondern wir leben von den Gütern und Dienstleistungen. Davon haben wir ja viel genug. Und die Menschen brauchen natürlich auch ein Einkommen, um einen Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen zu haben. Also Geld muss man nicht produzieren, wie man jetzt gerade in der Bankenkrise gesehen hat. Ne? Das kann man sehr schnell entzünden. Ne? Was wir brauchen, sind die Güter und Dienstleistungen. Und davon haben wir im Überfluss. Und deswegen sind wir in der Lage, allen Menschen ein ausreichendes Auskommen zu bieten.
Sie planen ja gerade zusammen mit der Bräuninger Stiftung einen Feldversuch, um genau zu untersuchen, welche Auswirkungen ein solches Grundeinkommen auf die Menschen hat. Gibt es denn da schon konkrete Planungen, wann es losgehen soll?
Das soll im Sommer losgehen. Aber kann ich Ihnen gleich sagen, was dabei rauskommt? Bin ich sehr sicher. Ne? Die Menschen werden dann das tun, was sie für richtig halten. Und immer dann, wenn ich was tue, was ich für richtig halte, dann mache ich es erstens gut, zweitens mit Freude und drittens aus Einsicht heraus. Also ich bin intrinsisch motiviert und das würde die Gesellschaft dramatisch verändern. Und man kann das an den Experimenten, längerfristig laufenden Experimenten, die gerade in Namibia gemacht werden, kann man das wunderbar sehen. Aber das kann man auch ganz gut antizipieren, wenn man die Gesellschaft beobachtet.
Warum sind wir denn vorher nicht auf diese große Idee gekommen?
Ja, weil wir in den alten Paradigmen hängen. Ne? Also zum Beispiel dieses Paradigma, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ne? Was gerade in den linken Kreisen sehr stark gepflegt wird, ne? In den sozialistischen Kreisen, das hemmt uns sozusagen das neue das Neue erfassen zu können. Aber wir leben jetzt in einer ganz anderen Zeit. Und prinzipiell brauchen Sie eine Teilhabe am Gesellschaftlichen, um dann in der Gesellschaft teilnehmen zu können. Also so gesehen ist das Einkommen, was Sie auch bekommen als Moderator, das ist nicht die Bezahlung Ihrer Moderation, sondern ist die Ermöglichung Ihrer Moderation. Wenn wir das mal umdenken könnten, dass Einkommen immer die Ermöglichung ist und nie die Bezahlung, dann wären wir schon bewusstseinsmäßig einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und die Veränderung fängt immer im Kopf an. Ne? Also erst muss mal die Revolution im Kopf passieren, damit wir dann auch die äußeren Verhältnisse verändern können.
Was glauben Sie denn, wie lange wird es noch dauern, bis Ihre Veränderungen im Kopf im Prinzip die Bevölkerung durchdrungen haben?
Naja, der Mensch lernt ja bekanntlich durch Einsicht oder Katastrophe. Und mit unserem alten sozialstaatlichen Denken, was ja noch fußt im Bismarckschen Sozialstaat, der 130 Jahre alt ist, stellen Sie mal vor, was sich seitdem alles geändert hat, werden wir so nicht mehr weitermachen können. Ne? Es gibt keine kontinuierlichen Berufsbiografien mehr. Es gibt keine Lebenserwartung mehr von 55 Jahren, Gott sei Dank. Und es gibt auch keine stabilen Familienverhältnisse mehr, sondern die Mehrzahl sind Patchwork-Familien. Also alles das, was notwendig ist, um diesen beitragsfinanzierten Sozialstaat weiterführen zu können, das ist nicht mehr da. Die Menschen werden immer mehr brüchige, instabile Berufsbiografien haben. Wir werden immer mehr projektmäßig arbeiten. Wir werden immer mehr Unterbrechungen haben, um was Neues zu lernen, weil die Welt sich heute viel schneller verändert. Und das ist mit unserem bisherigen Sozialstaat nicht zu leisten. Und es wird zu großen Verwerfungen kommen. Und wenn wir das nicht gedanklich erfassen und dann das Neue einbringen, dann werden wir dazu gezwungen durch das Chaos der Verhältnisse.
Vor ein paar Wochen hat jetzt eine junge Frau, Susanne Wiest, eine Petition in den Deutschen Bundestag eingereicht. Nun soll es tatsächlich auch demnächst eine Anhörung geben. Könnte das ein erster Schritt sein in die Richtung?
Ja, das kommt ja aus vielen, vielen, vielen Richtungen. Ne? Immer mehr Menschen denken darüber nach. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir mit dem bisherigen Sozialstaatsstrickmuster nicht weiterkommen, ne? Dass wir das wirklich grundsätzlich verändern müssen. Und all diese Dinge, ob das diese Petition ist oder auch in vielen Parteien, in allen Parteien gibt es Grundeinkommensinitiativen. Und das wird sich langsam durchsetzen und das wird sich entwickeln und das wird sich schubweise entwickeln. Da gibt es dann Durchbrüche. Ne? Da bin ich sehr sicher. So ist es mit allen Neuen. Ne? Also das waren ja alles mal Utopien und Visionen. Was heute selbstverständlich ist, waren mal früher Utopien und Visionen. Angefangen von der Eisenbahn, über das Fliegen, über das Frauenwahlrecht und was sie sich jetzt auswählen wollen. Ja. Sogar das Telefonieren war meine Vision.
Das geht mittlerweile ganz gut.
Das geht ganz gut.
Sie haben selber gerade angesprochen, in Namibia gibt es schon Modellversuche dazu. Ja. Was ist denn da bisher rausgekommen?
Ja, sehr, sehr positiv. Die Familien dort, und da geht es ja jetzt in ganz ärmlichen Verhältnissen, die schicken jetzt plötzlich ihre Kinder in die Schule. Die werden initiativ, die machen was, die fangen an, für andere tätig zu werden. Das ist ja unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist ja davon, diese Konsumgesellschaft ist ja davon gezeichnet, dass man immer für andere tätig ist. Und dazu braucht man einen Freiraum, aus dem man heraus tätig wird. Und so ein Grundeinkommen stiftet einen Freiraum. Also ganz im Sinne des Rufs der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, könnte man jetzt sagen, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Nämlich das Grundeinkommen schafft überhaupt die Möglichkeit, den Freiraum zu haben, um dann tätig zu werden. Das Grundeinkommen schafft überhaupt den Raum, wo man dann auf Augenhöhe, also gleich, zum Beispiel der Arbeitsmarkt mit dem Grundeinkommen, der würde wieder zu Vertragsfreiheit führen, ne? Sodass der Einzelne Nein sagen kann. Stellen Sie mal vor, Sie haben die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil Sie sagen, ja, dieses Einkommen kann mir keiner nehmen. Niemand kann mich bedrohen mit meinem Einkommen bis zu dieser Höhe. Mhm. Ganz neue Situation.
Wie hoch könnte denn das Grundeinkommen sein oder wie hoch müsste
Ich würde sagen, wenn man sagen würde, in unseren heutigen Verhältnissen so an die 1000 Euro, ne? Dass man davon bescheiden, aber menschenwürdig leben kann. Ne? Also kein Existenzminimum, was gerade verhindert, dass wir verhungern, ne? Sondern ein Minimum, wo man auch an der Kultur teilnehmen kann und seine Rundfunkgebühren zum Beispiel pünktlich bezahlen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, auch wenn wir ein privates Radio sind. Aber
Sie verstehen, was ich meine.
Natürlich, natürlich, ohne Frage. Ja. Die Frage bleibt trotzdem, wie soll das Ganze finanziert werden? Sie haben ja da auch schon Ideen.
Ja, also jetzt sage ich mal ganz salopp, das ist schon finanziert, weil wir ja alle ein Einkommen haben. Ne? Also das Grundeinkommen ist ja nicht ein Einkommen, was oben drauf kommt, sondern was sozusagen einen Teil des Einkommens ersetzt und damit bedingungslos macht. einem, das dann sozusagen ein Bürgereinkommen, was einem niemand nehmen kann. Es geht also nur um die Menschen, die heute weniger haben wie so ein Grundeinkommen und dieses und die würden natürlich dann dadurch mehr bekommen, das müsste finanziert werden, aber die Finanzierung ist das Problem. Haben wir genügend Güter, dass die Menschen dann auch dafür eine Waren und Dienstleistungen erwerben können. Und da haben wir ja in Hülle und Fülle. Das war ja schön zu sehen in der DDR, da hatten die Menschen ja alle relativ viel Geld. Aber die Ladenregale waren leer. Ne?
Das ist wohl richtig. Dadurch,
ja. Und deswegen hatte die DDR-Mark null Wert. Ne? In dem Moment, wo nie jemand auf die Idee gekommen, DDR-Mark einzutauschen. Ne?
Das heißt, Ihr erster Schritt wäre tatsächlich zu sagen, okay, man gibt erstmal allen Leuten, die kein Einkommen haben, dieses Grundeinkommen von, sagen wir mal, 1000 Euro.
Ja.
Und aber in einem zweiten Zug auch allen anderen oder nur denen, die tatsächlich gar nichts haben?
Nein, jeder bekommt es. Also die meisten Menschen bekommen ja heute schon Grundeinkommen, zum Beispiel der Steuerfreibetrag ist ja nichts anderes wie ein Grundeinkommen. Also sie würden ihren Steuerfreibetrag verlieren, dafür bekämen sie Grundeinkommen.
Das heißt, alle Menschen würden diese 1000 Euro bekommen?
Ja, genau. Einfach, weil sie Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Weil sie Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Jeder, der bei uns im Land leben darf, ne, hat dann Anspruch auf das Grundeinkommen.
Jetzt gibt es ja auch ganz große Apokalyptiker, die sagen, das ist ein Riesenproblem, weil dann kommen ja alle anderen aus Frankreich und Polen und überall und wollen bei uns leben und die 1000 Euro abgreifen.
Das sind Menschen, die keine 2 Meter weit denken, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil das ist genau heute schon das Problem. Stellen Sie mal vor, jeder, der heute in die Bundesrepublik käme, könnte sich als Hartz-IV-Empfänger anmelden. Ne? Da hätten wir binnen kurzem halb Afrika entvölkert. Ne? Also es geht heute schon nicht. Auch heute können Sie nicht einfach in unsere Gesellschaft kommen und sagen, hier, ich bin der Neue und ich hätte gerne die Segnung des Sozialstaates in Anspruch genommen. Also das ist das gleiche Problem wie heute.
Sagt Götz Werner. Er ist einer der Erfinder des bedingungslosen Grundeinkommens. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens zeichnen ein sehr positives Bild von den Auswirkungen dieses Modells. Es würde einen Wandel geben vom Arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen, hin zu einem Arbeiten wollen. Die Menschen würden dann eine Arbeit tun, in der sie einen Sinn sehen. Es gäbe mehr Zulauf für soziale Projekte, für alles, was heute ehrenamtlich geleistet wird, Krankenpflege, Familienarbeit und so weiter. Gerd Habermann ist Wirtschaftsphilosoph und er lehrt derzeit an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam. Er steht der Idee des Grundeinkommens sehr kritisch gegenüber. Herr Habermann, überschätzen die Befürworter des Grundeinkommens unseren Willen zum Arbeiten?
Also diese Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens überbieten noch die Sozialisten. Bei Thomas Morus, Utopie, oder auch bei August Bebel finden Sie, dass jeder versorgt ist, Recht auf Versorgung, Freiheit von Not und so weiter. Aber keiner, selbst dieser Utopisten, wäre darauf gekommen, das von jeder Gegenleistung abzukoppeln. Also jedem ein Staatsgehalt, wie zum Beispiel Götz Werner, der Prophet dieser Idee, der durchs Land zieht und das Volk segnet. Die Idee, also jedem ein Staatsgehalt von 1500 Euro, ob Baby oder Erwachsener, auf die Hand zu geben, nicht mal zu prüfen, ob er es braucht, also auch Millionäre sollen das ja kriegen, jedermann, und dann nicht einmal zu erwarten, dass irgendeine Gegenleistung gebracht wird, das ist schon, ich möchte sagen, das kann nur auf dem Sumpfboden des Wohlfahrtsstaates, wie wir ihn gegenwärtig noch haben, gedeihen. Denn die natürliche Folge wird selbstverständlich sein, dass in den unteren Einkommensschichten die Bereitschaft, morgens früh aufzustehen, sich dem Arbeitsleid zu unterziehen, sich da mehrere Stunden abzuplacken, vielleicht auch unter unerfreulichen Umständen, dass diese Bereitschaft sinken wird. Aber diese Arbeit muss ja schließlich getan werden. Aber sagen Sie mal, was soll menschenunwürdig sein, sich durch eigene Arbeit selber zu erhalten, auch wenn man arbeiten muss? Also dieses Ideal dann aus freier Initiative künstlerisch sich auszuleben und so weiter, ja, wer macht dann die unattraktiven Arbeiten zum Beispiel?
Das ist ja tatsächlich eine Frage, aber die Verfechter des Grundeinkommens sagen ja durchaus auch, dass in einem System, wie wir es jetzt haben, nicht jeder tatsächlich die freie Wahl hat und dass das auch in einem demokratischen System durchaus ein Punkt ist, wenn ich nicht frei entscheiden kann, was will ich arbeiten, sondern etwas arbeiten will, was ich muss. Dann haben wir möglicherweise doch ein Problem in der Gesellschaft.
In dem Fall machen Sie die gesamte Gesellschaft zum Sozialfall und vom Staat abhängig und müssen einen brutalen Steuerzwang, das muss ja irgendwie finanziert werden. Ich meine, diese Rechnungen, die man dazu vorgelegt hat, sind vollkommener Schwindel, weil die dynamische Wirkung eines solchen Staatsgehaltes für jeden gar nicht berechnet werden kann. Also Sie machen alle Leute zu Staatssklaven. Die werden staatsgefüttert, wenn Sie damit meinen, dass sie dadurch Wahlfreiheit bekommen. Und sie müssen eben eine enorme Steuerlast bewältigen, die dann über Mehrwertsteuer oder Konsumsteuer, bei manchen auch über Einkommensteuer abgeführt werden muss. Natürlich werden das besonders die Leute, die noch arbeiten, also die Reichen, zu tragen haben. Die werden natürlich fliehen wegen der ungeheuren Belastung. Deutschland, wenn das mal hier eingeführt würde, als einzigem Land, würde natürlich zum Paradies für Sozialeinwanderung aus aller Welt. Es ist jetzt ja schon teilweise, wird es dann erst recht. Wir haben Berufswahlfreiheit und Sie müssen natürlich dann sich anstrengen, um das Ziel Ihrer Wünsche zu erreichen. Darin ist aber auch nichts Menschenunwürdiges. Wir sind eben in einem Zustand, in der Conditio Humana, in der es heißt, es ist eben ein Missverhältnis zwischen unseren Wünschen und unseren Lüsten und dem, was uns angeboten wird. Die Arbeit ist Fluch, aber zugleich auch Selbstverwirklichung, Würde und die Zwänge und die Leiden auf dem Weg zur Selbstverwirklichung im Beruf, die gehören auch dazu, um meinen Charakter auszuprägen.
Sie haben gerade zwei große Kritikbereiche eigentlich angesprochen. Einmal diese Befürchtung, dass es einen Einwandererstrom gäbe, wenn denn hier, ich sage jetzt mal dieses seltsame Wort, das Schlaraffenland des Grundeinkommens eingeführt würde. Der andere Punkt ist die Finanzierung. Lassen Sie uns erstmal bleiben bei diesem Einwandererstrom. Sehen Sie diese Gefahr tatsächlich, dass man dann sofort, wir sozusagen überrannt werden von...
Ja, ich bitte Sie, wenn das bekannt wird, jetzt sind ja schon die großen Leistungen der Deutschen, auch der Schweizer Sozialhilfe, da haben Sie das ja auch im hohen Maße bekannt, das spricht sich rum und wenn Sie dann nicht Grenzbarrieren machen, wenn Sie ein Europa von Schengen haben mit durchlässigen Grenzen, dann wandert man dorthin, wo man sowas Tolles kriegen kann. Würde ich ja auch machen.
Lassen Sie uns noch mal über diesen Punkt der Finanzierung sprechen. Also es klingt ja alles sehr gut, wenn mir der Staat, wie Sie sagen, ohne Vorbedingungen 1.000 oder 1.500 Euro...
Ja, der Staat, also meine Mitmenschen sind das, muss man immer sagen. Nicht? Der Staat, man kann ja nicht, das ist ja, der Staat ist ja die Illusion, dass alle auf Kosten aller leben können. Also ich mache an meinen Mitmenschen den Anspruch, du musst mir 1.500 Euro geben auf Gegenseitigkeit. Also es ist ein Zwang dahinter, nicht? Die Finanzierung erfolgt zwangsweise, es geht ja gar nicht anders. Also ich mache einen Anspruch auf meine Mitmenschen.
Wäre es dann überhaupt ein realistischer Gedanke, so ein System finanzieren zu können, in welchem Modell auch immer?
Nein. Das Einzige, was wir jetzt haben, das ist ja eine Grundsicherung, eine soziale Grundsicherung. Bei uns muss ja niemand vollkommen abstürzen. Aber bevor man Anspruch auf die Mittel seines Nachbarn macht, wird bei uns plausiblerweise immer noch verlangt, dass man zeigt, dass man das wirklich auch braucht. Also die berühmte Bedürftigkeitsprüfung unserer Sozialhilfe bei Hartz IV und so weiter. Da wird zunächst mal gesagt, erstmal trittst du mit der eigenen Vorlage, dann eventuell auch noch deine Familie. Und erst dann, wenn du wirklich nichts mehr hast und die allgemeine Hilfe brauchst und sonst nichts da ist, dann tritt der Staat ein. Diese soziale Grundsicherung haben wir ja bereits. Darum sehen Sie bei uns so relativ wenig Arme, außer diese ganz freiwillig Armen unter den Brücken und so weiter.
Ich würde ja trotzdem bezweifeln, nur weil die Armut nicht sichtbar ist. Also da glaube ich schon, dass so einige Familien oder alleinerziehende Mütter durchaus laut dagegen sprechen.
Was ist arm? Ein relativer Begriff, nicht? Wie wollen Sie Armut definieren? Ein Sozialhilfebezieher hat heute so viel oder sogar mehr als ein durchschnittlicher Verdiener in den 50ern. Das ist ein sehr relativer Begriff. Wir haben heute nicht das physische Existenzminimum, aber heute ist es ja dynamisiert und passt sich dem allgemeinen Lebensstandard an. Und heute heißt Armut inklusive Fernsehen, inklusive einer schönen Sozialwohnung, eventuell mit Seeblick, ich kenne sowas in Werder. Sie haben ein Mindestmaß an Quadratmeter, ein schönes modernes Bad, Sie haben Anspruch auf soziale Kommunikation, Fernsehen, Tageszeitung. Also unsere Armut, wie man sie heute behördlich definiert, ist doch sehr relativ. Vergleichen Sie das mit gegenwärtig Haiti oder mit indischer Armut oder afrikanischer. Das würde ich sagen, das ist wirkliche Armut. Aber wir haben eine Armut, die nur relativ definiert werden kann.
Es gibt ja tatsächlich auch Pilotprojekte genau aus solchen Ländern, wo die Armut sehr groß ist, wo in Pilotprojekten beispielsweise in Namibia oder Brasilien zumindest Ansätze eines Grundeinkommens versucht werden, ausprobiert werden, wo die Erfahrungen positiv sind. Wie gesagt, diese Projekte sind dort eher auch an Menschen gerichtet, die in sehr großer Armut leben. Würden Sie sagen, dass die Idee möglicherweise nur in Europa nicht funktioniert, aber hilfreich sein kann in anderen Gesellschaften?
Ja, also das sind ja dort Gesellschaften, die extreme physische Armut haben und wo sozusagen ein Minimum als Überlebenshilfe angebracht ist und auch notwendig scheint. Das ist ausgebrochen ein Unternehmer, der in der Welt der Knappheiten lebt, sowas propagieren kann, gehört mit zu den psychologischen Wundern. Ja, das möchte ich bei Götz Werner wohl sagen.
Also zusammenfassend, wenn ich Sie richtig verstehe, die Idee von der intrinsischen Motivation zur Arbeit ist eine Illusion und ein Modell.
Nein, die gibt es auch noch. Natürlich, dass man Lust an der Arbeit hat, auch an einfacher Arbeit übrigens, das ist doch klar, aber man sollte nicht sagen, dass eine Arbeit, die man auch machen muss, um überhaupt seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die manchmal unattraktiv ist, dass das menschenunwürdig sei. Also das finde ich wirklich stark. Auch der Schuhputzer in Amerika und auch bei uns ganz einfache Tätigkeiten, Putzfrauen und all die Toilettenfrauen und Männer und was nicht alles, auch das hat seine Würde. Also, dass man sagt, das finde ich jedenfalls sehr viel menschenwürdiger, sich mit einfacher Arbeit durchzuschlagen, als auf fremde Leute Kosten zu leben oder ein Staatsgehalt zu bekommen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Habermann.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.